Ich habe mich die letzten Tage bei diesem ganzen Thema Fake und Real mal ein bisschen im Internet so Quizze durchgespielt. Da kann man so Fake-KI-Bilder gegen echte Fotos und ob man das erkennt. Ich fand das echt krass. Also manches hat man erkannt und bei manchen stand ich davor und dachte, hä, keine Ahnung. Das ist manchmal wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Das ist faszinierend, was KI alles machen kann neben den Hausaufgaben. Ich nehme an, viele von euch werden die gut verwenden. Was ich auch krass fand, ist zu merken, dass tatsächlich zu allen möglichen Markenklamotten gibt es Fake-Nebensachen, die irgendwo produziert werden und auf den Markt kommen. Zum Beispiel Sneaker. Habe ich jetzt mal mitgekriegt, macht ein riesen Verlustgeschäft. Alles, was da an Billigware reinkommt und fast genauso aussieht wie das Original. Und man kann kaum das eine vom anderen unterscheiden. Ist ein echtes Problem. Vielleicht doch nicht, weil sagst du, ey, ich finde es doch cool, wenn ich meine Nikes für 15 Euro bei Amazon bestellen kann. Ist nicht verkehrt. Aber ich nehme an, wenn man diese Nikes eine Weile trägt, merkt man an irgendeinem Punkt, wo ist die Qualität drin und wo nicht. Und die Leute, die das Original wirklich gut kennen, kriegen auch mit, was der Fake ist. Und das ist krass. Wir leben mit Fake-Nägeln, Fake-Haarverlängerungen, Fake-Profilbildern, Fake-was weiß ich nicht alles, nur um irgendwie was darzustellen und zu denken, in irgendeiner Art und Weise muss ich versuchen, an das ranzureichen, was ich um mich herum sehe. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, das kann ganz schön anstrengend werden. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorhin an das Anspiel erinnert. Es wurde mit der Zeit ganz schön anstrengend, ne Gabriel? Ganz schön anstrengend, die Arme mal hochzuhalten, Muskulatur. Welche Muskulatur wird da gebraucht, weiß das jemand? Der Latissimus, habe ich mal gehört, den gibt es irgendwo da hinten. Keine Ahnung. Aber das ist krass, es ist unglaublich anstrengend. Und ich weiß nicht, bei wie vielen sozialen Medien du so unterwegs bist, wo du deine Profile hast, wo du deine Kontakte pflegst und wie viel du dort von dir preisgibst, wie viele von deinen Bildern bearbeitet sind, wie viel Echtes du von dir zeigst. Ich habe keine Ahnung, wie du da drauf bist. Aber die Frage ist, warum machen wir das alles? Warum versuchen wir ein Bild zu präsentieren mit Fake hier, Fake da, alles Mögliche? Warum? Ich glaube, es hat einen Grund und der betrifft uns alle. Du hast, ganz egal wie alt du bist, ganz egal woher du kommst, ganz egal ob du Jesus kennst oder ob du Jesus nicht kennst, du hast ein Bedürfnis danach zu wissen, dass du geliebt bist und dass du richtig bist, wie du bist. Und es gibt Leute hier in dieser Kirche, die sitzen jetzt hier und die haben von klein auf von ihren Eltern gehört, hey, wir haben dich lieb, du bist gut, wie du bist, du machst das gut, wir sind stolz auf dich. Und es gibt Leute, die sitzen mit uns hier in dieser Kirche, die haben das nicht gehört. Und die haben gehört, du bist nichts wert, du bringst es zu nichts, du kriegst das eh nicht gebacken, du schaffst es nicht. Und müssen von Anfang an dafür kämpfen, irgendwie zu dem Punkt zu kommen, sag mir bitte mal irgendjemand, dass ich gut bin, wie ich bin. Und das ist ein krasser Kampf. Wir haben ein Grundbedürfnis danach und weil die wenigsten von uns wirklich glauben, dass um geliebt und richtig zu sein, wie ich bin, dass es einfach reicht, dich selber zu sein, das glaubt kaum jemand. Deswegen bauen wir uns eine wunderschöne Fassade. Ich habe tatsächlich im Internet so ein Bild gesucht. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Kennt ihr vielleicht so aus Westernfilmen, wenn die so Kulissen, Filmkulissen aufbauen, gibt es so ganz große Fassaden von Häusern, die hinten mit Balken abgestützt sind. Schon mal sowas gesehen? So eine Filmkulisse? Ziemlich cool. Und dann vielleicht, wo so irgend so eine kleine schäbige Hütte dahinter steht. Da hast du eine riesengroße Fassade und die glitzert und die sieht gut aus. Aber alles, was dahinter steht, ist eine kleine schäbige Hütte. Aber wichtig ist, was man von vorne sieht. Das einzige Problem, was ist ein Problem daran, wenn nur die Fassade schick ist? Was könnte zum Problem werden? Wenn jemand klingelt und merkt, dass der Türknopf aus Pappe ist. Das ist ein Problem. Eine schöne Fassade ist überhaupt kein Problem, solange die Leute von Abstand gucken. Gar kein Ding, sieht schick aus. Aber sobald dir jemand näher kommt, merkst du, oha. Manchmal, wenn ich im Laden bin, gibt es manchmal so Blumenzeugs. Manchmal muss man wirklich nahe hingehen, um zu sehen, ob die Blumen fake sind oder real. Aber nur wenn du nah an was rankommst, merkst du, ist das jetzt echt oder ist das gefaked? Und wisst ihr, ein Leben mit einer Fassade zu führen, ist ein sehr einsames Leben, weil es bedeutet, dass du alle Menschen um dich herum auf Abstand halten musst. Weil wenn sie dir zu nahe kommen, kriegen sie mit, was wirklich da drin ist. Und dann wird's Rotz. Dann fliegt nämlich deine Fassade auf. Dann drücken sie vielleicht an den Pappmaché-Klingelknopf und kriegen mit, hä, was ist das denn? Das ist ein sehr, sehr einsames Leben. Ich weiß nicht, wie oft hast du zum Beispiel schon über Witze gelacht, die du eigentlich gar nicht witzig findest. Ist mir schon passiert. Ich gebe es zu. Wie oft hast du über irgendwas oder irgendjemanden schlecht geredet, nur weil es die anderen gemacht haben, wo du die Sache oder die Person eigentlich magst? Wie oft wurdest du mal gefragt, hey, was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Und weil du zu irgendeiner christlichen Veranstaltung warst und die anderen nicht so christlich sind, hast du gesagt, ah, ich war da auf so einem Seminar und hast schnell über was anderes geredet, weil es dir peinlich war. Wie oft bist du bei dem einen Freundeskreis so und so drauf und wenn du zu anderen Leuten kommst, plötzlich anders? Und wie oft ist es so, dass du aus der Haustür rausgehst und dein Lächeln aufsetzt, weil dir geht's ja immer gut, obwohl es innerlich ganz anders aussieht? Wie oft geht dir das so? Das sind alles Beispiele, die ich auch kenne. Wo ich merke, ich setze eine Maske auf, weil ich denke, das ist besser, wenn die anderen das von mir nicht sehen, sondern wenn sie denken, ich bin genauso wie sie, ich lache über die gleichen Sachen, ich habe auch was Cooles am Wochenende gemacht, ich passe mich an, ich passe irgendwie rein. Das Problem ist, ich habe ja vor uns gesagt, wir machen das alle, weil wir hier im Herzen ein Loch haben. Wir brauchen Liebe, Anerkennung und dass jemand sagt, hey, du bist gut, wie du bist. Das Problem mit den Masken ist, die sind hier vor dir und die Masken sind aus Plastik und die absorbieren gar nichts. Das heißt, wenn jemand kommt und dir Anerkennung gibt dafür, dass du, was weiß ich, oh, du findest den auch scheiße, krass, dann lass mal zusammen über den herziehen oder was weiß ich. Oder du Anerkennung bekommst für das Coole, was du am Wochenende gemacht hast, was aber eigentlich ein bisschen übertrieben war, weil du warst da gar nicht so krass. Alles, was da an Anerkennung und Liebe kommt, das prallt einfach ab und kommt nicht in deinem Herzen an. Weil du jedes Mal denkst, was wäre, wenn die wüssten, wie es eigentlich wirklich war. Und es kann bis zu dem Punkt gehen, dass man sich selber in seine eigenen Lügen so verstrickt, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wer bin ich eigentlich und wie fühle ich eigentlich und was ist eigentlich Wahrheit. So weit kann das gehen. Und das ist wirklich, wirklich anstrengend. Wisst ihr, dass das ein Hauptgrund für Burnout ist, wenn das Innere mit dem Äußeren nicht übereinstimmt? Wenn ich äußerlich versuche, etwas zu sein, wo mein Inneres überhaupt nicht ranlangt und nicht da ist. Das ist so anstrengend, dass das Leute ins Burnout treibt. Und dann wirst du richtig, richtig krank. Diese Maske kann keine Liebe aufnehmen, die wir eigentlich brauchen. Und es ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Kann ich einfach sagen, ich bin eigentlich so oder ich mag eigentlich das? Oder was passiert denn dann? Lachen die anderen mich aus? Stehe ich alleine da? Ich mache mich wirklich verletzlich, wenn ich einfach bin, wie ich selber bin. Es gibt in der Bibel eine Story, wo Jesus einer Frau begegnet ist, die hat ihr Leben so richtig in den Sand gesetzt. Da ist die Rede davon, dass Jesus in der Mittagshitze zu einem Brunnen geht und da kommt diese Frau angelaufen, ganz alleine, zu einer sehr, sehr untypischen Zeit. Weil sie nicht mit allen anderen zum Brunnen gehen würde, wenn die morgens in der kühlen Luft gehen, weil die ganze Stadt sie ausgegrenzt hat und ausgelacht hat. Weil die ihr Leben so richtig verbockt hat. Die hatten damals sehr, sehr klare Regeln, wie man sich verhalten sollte und wie nicht. Und diese Frau, die hat gegen alles verstoßen. Die hatte ständig irgendwelche neuen Männer, war jetzt mit einem Mann zusammen, mit dem sie gar nicht verheiratet war. Und alle wussten es. Die haben gesagt, das ist eine Hure, was will die hier bei uns? Alle wussten es und sie gingen alleine zu diesem Platz, zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen und dort begegnet ihr Jesus. Und wisst ihr, Jesus kennt uns. Jesus kennt dich. Jesus kennt die Frau. Er hat sie gesehen und wahrscheinlich ihre ganze Geschichte gesehen und wusste, was los war. Und er hätte einen netten Smalltalk-Gespräch mit ihr haben können, hätte gesagt, ach, ich bin einfach mal der eine Mensch, der nett zu ihr ist und der sagt, ach, es ist schön, dich zu treffen und hab noch einen schönen Tag. Aber Jesus entscheidet anders. Er macht tatsächlich was sehr, sehr Hartes. Jesus erzählt dieser Frau, was ihre Geschichte ist. Er sagt ihr, 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Und er sagt ihr ins Gesicht ihre ganzen Fehler. Und die Frau hat jetzt eine Entscheidung. Die hätte einfach gehen können und sagen, das ist mir zu blöd, danke für nichts, ich hau ab. Aber sie ist geblieben. Sie ist geblieben und hat erfahren, dass Jesus sie aufgrund ihrer Fehler nicht ablehnt, sondern dass er sagt, ich habe eine bessere Zukunft für dich. Dass Jesus sie mit Liebe annimmt und durch sie sogar noch handelt und große Dinge tut in ihrem Ort. Weil sie zugelassen hat, dass Jesus ihr die Wahrheit ins Gesicht sagen durfte und sie nicht davor geflohen ist, sondern sich dem ausgesetzt hat. Wir haben vor uns gesungen, in deinem Licht will ich leben. Wisst ihr, dass es manchmal echt schmerzhaft sein kann, sich in dieses Licht zu stellen? Weil offenbar wird, was in dir ist. Und wenn wir singen, Gott, in deinem Licht will ich leben, dann heißt das, Gottes Licht kann auf alles scheinen, was in mir ist. All das Gute und auch all den Rotz und den Mist. Alles, was ich verbockt habe, alles, was ich nicht gut an mir finde, alles, was ich an meinem Aussehen, an meinem Charakter nicht mag, alles, was an meiner Geschichte doof ist, Gottes Licht scheint da drauf. Und Jesus sagt, und ich bin für dich und ich habe dich lieb. Ich war während der ganzen Corona-Zeit irgendwann mal auf einem Lobpreisseminar, da war einer der Leiter, der war von Gott wirklich cool, seelsorgerlich begabt, wirklich so Leuten ins Herz gucken zu können. Und wir saßen an dem ersten Abend an einem Tisch zusammen und ich habe den noch nie gesehen. Und es war gerade eine Phase für mich, wo ich ziemlich viel mit Ängsten, mit Eifersucht und Neid zu kämpfen hatte. Ich hatte auch in der Beziehung mit meiner Schwester, da waren Dinge einfach schwierig, die wir zu klären hatten. Und ich merkte, ich komme da so schwer mit mir selber klar. Ich weiß, ich will nicht eifersüchtig sein und ich habe damit zu kämpfen gehabt, habe mich selber dafür verurteilt. Und habe gemerkt, ich will jetzt einfach hier sein, ich will jetzt Gott anbeten und ich schiebe das erstmal beiseite. Und dieser Mann sitzt am Tisch mit mir und fängt an zu sagen, hey, ich habe von Gott einen Eindruck und erzählt mir diese Dinge. Also nicht ganz haarklein, aber ich merke, krass, Gott hat ihm offenbart, was da an meinem Herzen ist, an Eifersucht, an Neid, womit ich zu kämpfen habe und wo ich mich selber gerade fertig mache. Und wisst ihr, das war erstmal ein bisschen beängstigend. Es war ein bisschen komisch, dass da so ein fremder Dude kommt und dir sagt, hey, das ist wie so ein Moment am Brunnen dort. Und ich habe aber gemerkt, hey, es ist in Ordnung, weil es ist extremst anstrengend, solche Dinge immer wieder zu verstecken. Und er hat mir von Gott Dinge zugesprochen, wo ich merkte, krass, ich bin dort in Tränen ausgebrochen, weil ich merkte, der Vater im Himmel sieht mich mit den Dingen, die bei mir gerade nicht so laufen. Ich denke mir, super, ich bin seit über 15 Jahren Christ, ich bin seit 5 Jahren im Vollzeitdienst und predige und jetzt stehe ich hier und habe ein Problem mit Eifersucht und komme nicht so richtig raus. Und wusste nicht, wie gehe ich das denn an? Und ich merke, es war wichtig, dass Gott dort reinspricht, hey, ich sehe dich, Katle, und ich bin mit dir und ich will da mit dir einen Weg gehen und dein Herz heil machen. Und es war gut. Und genau dieselben Sachen, ähnlich wie ich da, machen wir ganz oft in unserem geistlichen Leben. Wir stellen Fassaden hin, wie so vorhin so schön in dem Anspiel gesehen. Jesus betritt den Raum, wir betreten einen Gottesdienst, wir betreten die JG, wir kommen in den Hauskreis und auf einmal ist alles nur noch ganz heilig und wir reden in Althochdeutsch und denken uns, was ist eigentlich los? Was ist denn ein guter Christ? Ihr könnt vielleicht einfach mal kurz reinrufen. Was ist ein guter Christ? Was macht er so? Wie ist der? Der folgt Jesus nach, ja? Der ist Sonntag in der Kirche, ja? Der liest jeden Tag Bibel? Ich habe es nicht verstanden. Er hört auf Jesus sehr gut. Da war noch was. Er lässt sich lehren, ja, genau, sehr gut. Er ist getauft und konfirmiert. Super, mit allen Wassern gewaschen. Was noch? Er vergibt, ja, sehr gut. Das macht ein guter Christ. Was noch? Er ist eins mit Jesus. So dick sind die. Genau. Salz in der Kirche. Nochmal. Er geht sonntags in die Kirche, genau. Sogar zweimal. Genau. So viele Sachen, die ein guter Christ macht. Echt krass. Wisst ihr, ich war ein guter Christ von da, wo ich geboren wurde. Wir haben zwei Häuser neben der Kirche gelebt und ich habe so eine übelste Kirchenkarriere hingelegt. Von klein auf war ich bei allem dabei, bei der Korrente, beim Spatzenchor, bei der Christenlehre, beim Konfi-Unterricht, bei was weiß ich was, bei der JG, allen möglichen Dingen. Richtig guter Christ. Aber eine Beziehung mit Jesus hatte ich noch nicht. Es gibt eine Story in der Bibel, wo Jesus erzählt, er erzählt ein Gleichnis oder eine Geschichte und er sagt, da kamen zwei Männer in eine Synagoge, um zu beten. Und der eine, der hat sich hier drüben hingestellt und hat gesagt, oh Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen dort. Die all die Sünder und die Ehebrecher und die schlimmen Leute. Ich gebe meinen Zehnten und ich faste sogar regelmäßig. Ich bin so ein guter Christ. Und dann erzählt Jesus von einem zweiten Mann. Der kam auch in die Synagoge. Und er beschreibt dort, der stellt sich hin mit der Faust an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und dann fragt Jesus, wer hat wohl Gottes Aufmerksamkeit und sein Gehör an dem Punkt? Und er sagt, genau dieser Mann, das war ein Zöllner, einer aus dem Volk Israel, die so ein bisschen mit den Feinden zusammengearbeitet haben, der ausgelacht war, die haben ganz oft mit Geld betrogen. Und der kam in die Gegenwart Gottes, in sein Haus und hat einfach gesagt, Gott, ich weiß, ich bin sündig. Ich weiß, ich bin nicht gerecht. Und ich weiß zutiefst, dass ich dich brauche. Der hatte Gottes Aufmerksamkeit. Und Jesus sagt, und der ging mit Freude weg, weil er Gott begegnet ist. Und dann ist hier dieser andere Mann, es ist ein Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten, die geistlichen Leiter des Volkes, ganz tolle Männer, die haben sich an alle Gesetze gehalten, sagt man. Haben sie vielleicht auch gemacht, weiß ich nicht. An alle Gesetze gehalten, ganz treu und ganz akkurat und haben auch darauf aufgepasst, dass das alle anderen machen. Und ich finde das spannend, weil zu der Zeit gab es ziemlich viele komische, schwierige Volksgruppen und Leute, mit denen Jesus ein Problem gehabt haben könnte. Es gab die Römer, die fremdes Volk, fremde Religion vertreten haben, die das Volk der Juden unterdrückt haben. Es gab verschiedene andere politische Strömungen, es gab okkulte Leute, es gab Sünder, Prostituierte, die Zöllner. Jesus hätte mit allen ein richtiges Problem haben können, aber nur gegen eine Gruppe hat Jesus so richtig in seiner Zeit, wo er unterwegs war auf der Erde, so richtig gewettert. Mit denen hat er sich so richtig angelegt. Und wisst ihr, wer das war? The Pharisees, die Pharisäer. Und ich bin so, warum? Also ganz ehrlich, diese sündigen Volksgruppen alle, warum wettert er nicht gegen die? Sondern gegen die Pharisäer. Wisst ihr warum? Er hat ihnen immer wieder vorgeworfen, er sagt, ihr seid ein scheinheiliges Volk. Ihr befolgt alle Regeln, macht alles richtig, aber in eurem Herz habt ihr null verstanden, worum es geht. Und mit euren Lehren sagt ihr auch noch allen anderen, ihr müsst die Regeln halten und verwehrt ihnen, dass sie in eine echte Beziehung mit mir kommen können, mit dem Gott, der sie liebt und der für sie ist und der ihnen vergeben will. Das ist scheinheilig. Und dagegen steht Jesus auf. Das ist religiös und unecht. Das, was dir Punkte bei Gott bringt, ist ein ehrliches Herz. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und ganz oft wollen wir vielleicht Gott und Gott und andere Christen beeindrucken und versuchen dabei so ein Schauspiel vorzuführen und zu machen, was wir denken, das wäre wichtig und das wäre gut und so verhält sich ein Christ. Aber eigentlich fühlen wir uns innerlich, sind wir gar nicht so mit Gott unterwegs, wie es nach außen wirkt und wie es aussieht. Und es kann manchmal schmerzhaft sein, damit ehrlich zu werden und vor Gott zu kommen. Wir hatten einmal einen Lobpreisabend bei uns, will noch eine Story kurz erzählen. Ein Lobpreisabend bei uns, wo ich predigen sollte und da kamen vorher, wurden zwei Zeugnisse erzählt. Ein Mädel hat davon erzählt, wie sie angefangen hat, sich regelmäßig mit einer Freundin zu treffen, um ganz regelmäßig voreinander Schuld zu bekennen und zu sagen, hey, das habe ich falsch gemacht die Woche, dort habe ich mich mit Sünde beladen und dann haben sie gemeinsam gebetet. super cooles Zeugnis. Und ein anderes Mädel, wie Gott ihr gezeigt hat, hey, ich soll auf die Straße gehen und Leuten von Jesus erzählen und wir haben eine Aufgabe, dass andere davon erfahren, wer Jesus ist. Und ich war davon übelst berührt und ich merkte, krass, Kattel, du bist da drin so lau und lasch geworden. Du bist lau da drin geworden, regelmäßig das, was an Schuld in deinem Herzen ist, zu bekennen und loszuwerden. Und du bist ein alter Schisser, wenn es darum geht, Leuten auf der Straße von Jesus zu erzählen. Ja, ich kann mich in einem Gottesdienst vorne hinstellen und predigen, weil das hat den Rahmen dazu. Aber wenn es darum geht, auf der Straße mit Leuten von Jesus zu reden, dann merke ich, habe ich ganz oft Angst. Und jetzt in einer neuen Nachbarschaft, wir treffen uns morgen mit unseren Nachbarn, haben die alle eingeladen und ich merke, es ist eine Herausforderung zu sagen, und wir werden dort auch von Jesus erzählen und mit denen über Jesus reden. Und ich hatte dort eine Entscheidung. Gehe ich einfach auf die Bühne, bling, bling, auf geht's, jetzt halte ich meine schöne Predigt. Aber eigentlich merkte ich, krass, Jesus spricht in mein Herz, dass ich eben nicht der perfekte Christ bin. Und tatsächlich ist an dem Abend was Cooles passiert. Gott hat uns als ganze Gemeinschaft in eine Zeit von wirklich Wein vor Gott und Buße reingeführt, weil wir eben nicht dort sind, wo wir gerne sein wollen als Christen. Weil wir nicht mit unserer Schuld aufgeräumt haben. Weil wir nicht den anderen von Jesus erzählen. Und das war wertvoll, dort sind wir Gott begegnet. Nicht eben, wir machen unser schönes christliches Programm, sondern wir werden ehrlich damit, wo wir vor Gott stehen. Im Psalm 62, Vers 9, da steht, hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das ist Jesu Herzensanliegen, dass wir lernen, unser Herz bei ihm auszuschütten. Du kannst Gott nichts vormachen, er kennt dich. Und er sagt bedingungslos Ja zu dir. Und jetzt ist die Frage, versuchst du weiter was vorzuspielen? Vor den Leuten um dich rum? Vielleicht auch vor Gott? Oder bist du bereit, echt zu werden? Bereit to get real? Denn das ist tatsächlich, kann ich so sagen, das ist attraktiv, echt zu sein. Ich merke, Leute sind anziehend, die wirklich echt sind. Die haben einen Einfluss, die haben was zu sagen. Ich will euch kurz ein paar Punkte geben zum Schluss, was es bedeuten kann. To get real. Was bedeutet das? Was sind Schritte dahin? Der erste Schritt. Finde raus und sei ehrlich zu dir, wo bist du nicht du selber? Wo bist du echt und wo nicht? Und wo setzt du eine Maske auf? Stimmt das, was du sagst, mit dem überein, was du lebst oder nicht? Der zweite Punkt, bring das ehrlich vor deinen Vater im Himmel und sag, Gott, hier bin ich nicht echt. Hier bin ich fake. Hier spiele ich was vor, was ich eigentlich nicht bin. Und werd nicht nur ehrlich vor Gott, sondern such dir Leute, denen du vertraust, denen du auch ehrlich sagst, wie es in dir aussieht. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gute Freunde in meinem Leben, wo wir regelmäßig drüber reden, wie sieht es eigentlich in uns aus. Bring das ans Kreuz, bitte um Vergebung und lerne jeden Tag vor Gott dein Herz auszuschütten. Und Herz ausschütten heißt nicht, ich nehme mein Herz und ich suche die Nuggets raus und gebe die Gott, sondern Herz ausschütten heißt, ich nehme mein Herz und ich kipp alles aus, was drin ist. Ganz ehrlich, Jesus versteht dich und er weiß es sowieso. Und er kann dir zeigen, was es heißt, ehrlich zu werden vor deiner JG, vor deinen Gemeindeleitern, in deiner Klasse, in deiner Familie. Und ich kann dir sagen, das ist befreiend. Es ist befreiend zu lernen, man selbst zu sein. Und Jesus kann dir zeigen, was das heißt und was das bedeutet. Und ich würde gerne noch dafür beten. Und wenn du irgendwie jetzt schon merkst, oh, da sind Punkte, da bin ich nicht echt, oh, da will ich irgendwie, das will ich lernen. Wir haben später noch die Möglichkeit, ihr könnt zum Segnen kommen, für euch beten lassen. Vielleicht zum ersten Mal ehrlich sagen, hey, so geht es mir eigentlich mit der Sache oder dort trage ich eine Maske. Und kannst das loswerden vom Kreuz, weil Jesus will dir helfen, echt zu sein. Er hat dich als Original geschaffen und er will kein Fake auf der Erde rumlaufen haben. Er will dich als Original. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Herz durch und durch kennst sowieso. Dass wir es nicht verstecken müssen und auch nicht verstecken können. Und dass du uns gemacht hast als Menschen, die als Original super gut sind. Und wir bringen dir es hin, wo wir uns verstecken, wo wir unehrlich sind, wo wir Masken tragen. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo das ist und dass du uns hilfst, zurückzukommen, ehrlich zu sein vor dir und auch ehrlich zu sein vor Menschen. Danke, dass du uns bedingungslos annimmst mit allem, ja, mit allem, was in uns ist, mit allem, was wir denken, mit allem, was wir fühlen, mit allem, was wir erlebt haben. Und so bete ich, dass du uns dahin führst, wirklich echt zu werden. Amen.